Hi, hier ist Laura und ihr hört den Lila Podcast Feminismus für alle und mit Vorsatz. Diese sowie die kommende Folge ist eine Kooperation mit dem Podcast Feminismus mit Vorsatz von und mit Laura Vorsatz. Einige von euch kennen Laura noch aus ihrer Zeit beim Lila-Podcast. Wir haben uns nun erneut zusammengetan, um aus feministischer Perspektive über das Thema Mutterschaft zu reden. Und welcher Monat würde sich dafür besser eignen als der Mai? Am 12. Mai ist es nämlich wieder soweit. BlumenhändlerInnen reiben sich bereits die Hände. Der Muttertag wird begangen und damit einem mindestens problematischen Mutterbild gehuldigt. Aufopferungsvoll, selbstlos, heroisch. No offense an alle, die an diesem Tag ihren Müttern gern eine Freude machen oder die es genießen, selbst beschenkt zu werden. Der Teufel steckt wie so oft in der Struktur. Um es mit den Worten von Cordelia Röders-Arnold und Sally Lisa Starken zu sagen: Von Blumen kann man nicht die Miete zahlen, mit Blumen kann man keine Kinder betreuen und Blumen schützen nicht vor Gewalt. Im Corona-Jahr 2020 hatten die beiden die Kampagne Statt Blumen gestartet, um auf die strukturelle Benachteiligung von Frauen bzw. Fürsorgeverantwortlichen in der Pandemie aufmerksam zu machen. Das ist übrigens ein gutes Beispiel für I can't believe I still have to protest this shit. Denn schon in den 70er Jahren hieß es bei Protestmärschen, nicht Blumen, Rechte wollen wir. Und, um an dieser Stelle einen weiteren Protestschild Karlauer zu bemühen, damit sind keine Nazis gemeint. Laura und ich gehen in dieser und in der kommenden Folge der Frage nach, feministisch Mutter sein, geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? Wir tauschen uns über persönliche Struggle aus und fragen, geht's eigentlich nur uns so oder is it a thing? Wir werfen große Fragen auf und versuchen Antworten darauf zu finden und wir suchen Lösungen. Wir stoßen auf Widersprüche und üben uns darin, diese auszuhalten. Schon diese Sendung an sich ist ja eine Art Widerspruch. Auf der einen Seite wollen wir als Frauen, als Podcasterinnen nicht auf die Mutterrolle reduziert werden. Gleichzeitig ist es uns wichtig, über das Thema Mutterschaft zu sprechen. Auch um die eigene Mutterschaft sowie den gesellschaftlichen Blick darauf zu gestalten. In diesem ersten Teil sprechen wir unter anderem übers Stillen, über Prägungen, die wir nicht an unsere Kinder weitergeben wollen, über die Muttertät und über den Mythos Mutterinstinkt. Laura Vorsatz und ich identifizieren uns beide als Cis-Frauen. Wir sind weiß und ohne sichtbare Behinderung. Und aus dieser Perspektive heraus sprechen wir über das Thema Feminismus und Muttersein. Wir bemühen uns, unsere persönlichen Ansichten und Erfahrungen dabei auch immer in ein großes Ganzes einzubetten. Dennoch gibt es verschiedene Realitäten rund um das Thema Elternschaft, die wir diesmal nicht abbilden. Nicht nur Frauen können schwanger werden, nicht alle Mütter haben Kinder. Und auch wer nicht geboren hat, kann Mutter sein, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Und damit auf ins Gespräch mit Laura Vorsatz. Es ist schön, dich zu sehen, liebe Laura. Hallo.
Es ist schön, dich zu sehen. Hallo.
Ja, wir haben gedacht, wir unterhalten uns heute mal, ne, übers Muttersein. Und das ist ja jetzt auch hier gerade eine ganz besondere Podcast-Aufzeichnung, weil das ist tatsächlich jetzt deine erste Podcast-Aufzeichnung, seitdem du Mutter geworden bist, ne?
Ja. Ja. Das brennende Thema muss jetzt direkt in die Folge gepackt werden.
Muss direkt feministisch verwurstet werden, ja.
Genau. Es geht nicht anders.
Dann würde ich als erstes gerne mal von dir einfach ein bisschen hören. Wie geht's dir denn jetzt gerade? Also wie bist du jetzt gerade hier in dieser Podcast-Aufzeichnung?
Ja, also jetzt gerade etwas angespannt. Ich habe nämlich gerade eine Absage für einen Kita-Platz bekommen, haben wollten, der ja so direkt gegenüber war. Und wir haben uns das schon sehr schön ausgemalt. Ja, jetzt geht das halt irgendwie wieder so ein bisschen von vorne los. Und es hätte halt alles einfacher sein können. Ist jetzt eben nicht so. Generell muss ich aber sagen, dass seitdem ich jetzt vormittags wieder so zum Arbeiten, zum am Podcast arbeiten komme, geht's mir auf jeden Fall wieder besser. Ich habe doch festgestellt, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und habe mich in der Babyzeit doch oft auch sehr eingeschränkt gefühlt und zumindest jetzt diese 3 Stunden, ja, Freiheit, gut, für, es ist Lohnarbeit letztendlich, aber für mich ist es halt Freiheit, am Podcast arbeiten zu können. Das hilft schon sehr, das ändert wirklich sehr viel, auch für den Rest des Tages, wie ich dann wieder nach Hause komme und auch Lust habe, mich wieder um mein Baby zu kümmern.
Ja, alleine so ein bisschen geistige Stimulation wieder stärker zu bekommen.
Genau.
Ne?
Ja. Und alleine auch Gedanken wirklich zu Ende denken zu können, das ist zu Hause schwer möglich.
Ja,
genau.
Das fühle ich auch sehr, dieses permanente Unterbrochenwerden und irgendwie ganz selten, so wie vor der Mutterschaft, sich irgendwie stundenlang eingraben in irgendwelche Recherchen oder in Bücher oder Themen, die einen gerade sehr faszinieren und dann auch den Faden wieder aufgreifen zu können, nachdem man so unterbrochen wurde oder auch einfach mal, so vor sich hin zu chillen.
Mhm. Ja, dieses Open-End-Gefühl, das gibt's halt irgendwie nicht mehr. Ne? Entweder es ist eine sehr klar abgesteckte Zeit, die man hat, dass ich einfach weiß, okay, jetzt vormittags diese 3 Stunden oder mein Partner ist dann eben mit dem Baby unterwegs und es ist klar, okay, jetzt sind die unterwegs, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie lange. Das macht mich dann immer ziemlich nervös, ehrlich gesagt, wenn ich dann auch nicht so genau weiß, wie lang das Zeitfenster ist, aber man weiß auf jeden Fall, es wird sich demnächst schließen.
Ja,
und es ist irgendwie auch stressig, aber so dieses genau, einfach sich in Bücher graben und so weiter, ja, das geht dann halt irgendwie beim Einschlafstillen oder so, aber dann muss man halt aufpassen, dass man nicht gleich mit einschläft, also.
Ja.
Wie geht's dir?
Das ist die Reaktion, die ich in letzter Zeit häufiger zeige, je nachdem, wie eng man auch miteinander ist, also wenn das jetzt Leute sind, die ich gar nicht gut kenne, so dieses Floskelhafte, dann ja, danke, gut. Und dann denke ich mir so im Stillen, wenn du wüsstest. Also sagen wir es mal so, ich denke, dass ich ein sehr resilienter Mensch bin und es mir deswegen auch immer wieder phasenweise sehr, sehr gut geht und ich habe auch vieles, was gut ist und gut tut und Freude bereitet. Und ich habe aber auch immer wieder Phasen, wo ich sehr viel Kraft aufbringen muss. Und ja, das ist so ein bisschen gerade auch so meine Baustelle, zu schauen, wie ich noch wieder mehr Freude und Leichtigkeit in mein Leben kriege. Also einfach gerade für den Hintergrund, ich bin nämlich alleinerziehende oder wie ich immer gerne sage, alleinermöglichende Mutter im Residenzmodell. Das heißt, ich wohne mit meiner Tochter zusammen und bin weitestgehend alleine, also auch ohne familiäre Unterstützung, Großeltern oder sonstiges, und halt immer meine Öhrchen und Äuglein offen, um zu schauen, wie man das irgendwie noch anders gestalten kann, weil das definitiv nicht meine Wunschform jetzt ist, einfach allein, also die einzige Erwachsene zu sein in einem Haushalt mit Kind, obwohl ich dem allein begleitend sein auch sehr viel Positives abgewinnen kann.
Und Residenzmodell heißt, deine Wohnung ist der Hauptwohnpunkt sozusagen für dein Kind.
Genau, also hier ist der Lebensmittelpunkt des Kindes. Mhm. Genau, und dann sieht es halt regelmäßig noch den Papa im Haushalt des Papas.
Und dein Kind ist wie alt?
5, jetzt ganz frisch. 5 Jahre. Ich habe jetzt ein Vorschulkind und kann das gar nicht fassen. Ich weiß noch, als sie Baby war, da habe ich immer davon gesprochen, jetzt hat sie wieder ein Update aufgespielt bekommen. Also da geht das ja noch irgendwie so schnell, ne? Also gefühlt im Wochentakt oder im Monatstakt siehst du die Wachstumsschübe und siehst du, wie das Kind irgendwie was Neues kann und wie es sich verändert. Und diese Updates werden so ein bisschen unscheinbarer, je älter das Kind wird, merke ich jetzt so in der letzten Zeit. Und neulich habe ich sie so angesehen und habe halt gemerkt, dass sie so jedes Kleinkindhafte mittlerweile verloren hat, also so optisch, ne? Sie ist jetzt halt so ein richtiges Vorschulkind, ne? Und immer noch unfassbar niedlich. Aber das war so das, was ich zuletzt gedacht habe: so, krass, sie geht nächstes Jahr zur Schule. Mhm. Und sie war doch gestern noch ein kleines Baby. Ja. Und du hast auch eine Tochter. Wie alt ist die denn?
Ja, das kleine Baby habe ich zu Hause, genau. Die ist jetzt 7,5 Monate. Ja, in so kleinen Schritten zählt man da am Anfang noch. Jede Zeit ist irgendwo auch ein Gewinn, die man ja geschafft hat, würde ich sagen. Und ich lebe mit meinem Partner zusammen und noch einer Mitbewohnerin. Also wir sind 3 Erwachsene und das Baby in so einer Art WG. Und Mein Partner ist in Elternzeit, also der ist jetzt ein Jahr zu Hause und ich schlänge mich daneben so ein bisschen durch mit mal selbstständig, mal auch weniger arbeiten, weil ich dann doch auch sehr eingebunden war, lebt dann so vor allem von Ersparten. Aber wir wollten gerne dieses erste Jahr haben, wo niemand uns sagen kann, was wir zu tun und zu lassen haben und wo wir jetzt sein müssen, weil wir uns das eben auch gar nicht vorstellen konnten, wie das dann alles so wird und wie wir dann so drauf sind und wie wir das dann alles so gestalten wollen. Und dank kleiner Miete und so weiter konnten wir uns das jetzt leisten, einfach diesen Freiraum ein Jahr lang zu haben und selbst zu gestalten. Ja, und das läuft sehr gut. Und auch die Mitbewohnerin ist quasi als Patentante, also nicht im kirchlichen Sinne, aber einfach so als, das ist ihre Rolle sozusagen, mit einbezogen und ist zum Schuckeln da und kauft gerne mal Klamotten oder geht nochmal bei DM vorbei oder also ist auf jeden Fall sehr hilfreich, sie mit dabei zu haben.
Und das heißt, das habt ihr im Vorfeld auch genauso mit ihr besprochen? Also habt ihr sie mit einbezogen in diese Entscheidungsfindung? Und magst du mir davon ein bisschen erzählen? Weil das fände ich ja schon irgendwie total spannend, weil das ist ja eine alternative Lebensform, könnte man es ja vielleicht nennen, oder Familienform im weitesten Sinne.
Also ich erinnere mich, dass wir sie da, also ich und mein Partner sind schon super lange zusammen und wir leben eben mit unserer Mitbewohnerin jetzt auch schon 7 Jahre in dieser WG. Und natürlich kam das dann auch immer mal zur Sprache, dass wir prinzipiell uns schon vorstellen könnten, Kinder zu haben. Und sie hat sich da immer so ein bisschen bedeckt gehalten, ob sie sich das so vorstellen kann. Kann ich auch verstehen, dass man da jetzt nicht direkt so, ja klar, bin ich voll dabei, weil sie konnte sich ja wahrscheinlich noch weniger vorstellen, wie das dann werden soll. Aber sie war dem jetzt auch nicht abgeneigt. Und also ich hätte es jetzt nicht so weit kommen lassen, von ihr abhängig zu machen, ob ich ein Baby bekommen möchte oder nicht. Als wir entschieden hatten, dass wir jetzt schwanger werden möchten, sage ich mal, habe ich sie im Grunde davon in Kenntnis gesetzt.
Ja.
Und dann hätte es ihr ja mehr oder weniger freigestanden, wie sie das handeln möchte. Aber es war eigentlich relativ klar, dass sie da schon positiv gestimmt ist. Und jetzt hat sich das Ganze auch in Wohlgefallen aufgelöst. Also bisher läuft es auf jeden Fall sehr gut.
Ja.
Das kann ja auch noch kommen, dass sie irgendwann feststellt, puh, also irgendwie das Kind wird größer und lauter, alles wird chaotischer, vielleicht passt es dann irgendwie doch nicht mehr so und dann muss man halt eine Lösung finden und ich meine, das geht ja, also man muss sich ja nicht auf die nächsten 10 Jahre entscheiden, wie man das jetzt zu machen hat.
Und das trifft ja auch eigentlich auf das ganze Leben zu.
Genau.
Oder auch auf Paarbeziehungen oder sonstige Familienkonstellationen, ne?
Genau.
Ich weiß ja auch als Hörerin des Feminismus mit Vorsatz Podcast, dass du da sehr gut überlegt diese Entscheidung getroffen hast. Ne? Du hast es ja im Podcast auch behandelt. Magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ja schon sagen, dass ich eher mit dem Gedanken aufgewachsen bin, ja, so Kinder, ne, das kann man schon mal machen. Und dann kam halt so das feministische Erweckungserlebnis oder die Erlebnisse und meine Beobachtung ist schon, dass in feministischen Kreisen das ja einfach nochmal sehr viel kritischer gesehen wird, Kinder haben, was ja erstmal gut ist, sich darüber bewusst zu werden, dass so die ganzen strukturellen Rahmenbedingungen nicht besonders passend sind für das, was man da eigentlich vorhat bei diesem Kinder haben. Und es hat mich dann schon erst davon abgeschreckt und auch irgendwo Abstand nehmen lassen und unsicher werden lassen, ob ich das wirklich möchte. Und ich habe wirklich einiges an Zeit gebraucht und vor allem dann auch diese Doppelfolge, die ich dazu gemacht habe, um da auch wieder so meine innere Stimme zu finden, weil ich dann eben doch sehr verkopft an die Entscheidung rangegangen bin und mit diesen ganzen Informationen, was das dann alles für mich als Frau in dieser Gesellschaft auch bedeuten könnte. Und diese innere Stimme hat sich letztendlich gewünscht, meinem Leben auch irgendwo nochmal eine andere Tiefe zu geben, eine andere Sinnhaftigkeit, nochmal auf eine neue Ebene zu kommen, wo ich fürsorgen darf und auch meine Liebe, soweit das für das Kind gesund ist, rausschütten kann.
Ja.
Weil ich da anscheinend das Gefühl habe, dass für die sonst nicht allzu viel Platz ist oder man irgendwie oft das Gefühl hat, man ist dann irgendwie zu viel wenn man zu viel Liebe rausgibt. Ich weiß nicht, vielleicht macht man sich dann verletzlich oder wie auch immer. Und ich glaube, meine Fluxi-Idee war dann so ein bisschen, ach, so ein Kind, das kann doch bestimmt einiges an Liebe ertragen.
Ich denke auch, ja.
Und ich war auch einfach sehr interessiert an der Erfahrung. Also ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, ein Kind zu haben. Ich konnte mir aber noch weniger vorstellen, kein Kind zu haben, kein Kind zu bekommen.
Mhm.
Ja, das war dann die Entscheidung. Und ich meine, mir ging es wie so vielen, dass ich dachte, sobald sich Geschlechtsteile berühren, wird man schwanger, weil man ja irgendwie immer so krass dazu erzogen wird. Aber verhüte. Und dann dauert es eben doch ein Weilchen und man wird so ein bisschen nervös und ist so, oh Gott, jetzt habe ich mir 5000 Gedanken gemacht und am Ende klappt es vielleicht gar nicht. So lange hat es dann letztendlich gar nicht gedauert, bis ich schwanger geworden bin. Aber solange man halt in diesem Zeitfenster drin steckt, weißt du ja auch einfach nicht, wann es dann passiert. Und das war eine sehr nervenaufreibende Zeit.
Mhm.
Und dementsprechend war ich dann sehr glücklich, als es dann endlich soweit war.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
Wie war das bei dir?
Also ich bin mit Ende 20 schwanger geworden und habe meine Tochter mit 30 bekommen. Und bis dahin konnte ich mir beides immer sehr gut vorstellen. Ja, und dann hatte ich aber eine Partnerschaft, mit der sich alles irgendwie sehr, sehr gut und sehr, sehr stimmig angefühlt hat. Und dann gab es auch dieses Gespräch über, können wir uns das vorstellen, ja oder nein? Und dann ist es sehr, sehr schnell passiert. Und ich muss sagen, ich habe so richtig gewusst, dass ich ein Kind will, in dem Moment, als ich schwanger war. Ich kann mich an dieses Gefühl noch sehr gut erinnern, als ich auf diesen positiven Schwangerschaftstest geguckt habe. Und es war so ein bisschen wie, als würde so in meinem Bauch so eine Sonne anfangen zu strahlen. Also so kleine Engelchen haben im Hintergrund gesungen und es war so eine Wärme und so ein Licht in meinem Körper ausgebreitet. Und es war, also mein ganzer Körper hat so Ja gesagt. Und da dachte ich, ah krass. Ach, das ist ja spannend. Also so fühlt sich das also an, wenn man sich wirklich authentisch über etwas freut und etwas wirklich möchte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch schon als Feministin bezeichnet und mir auch schon über vieles Gedanken gemacht. Und im Nachhinein merke ich aber, dass ich einen wirklich sehr, sehr neoliberalen Blick auf dieses ganze Thema Mutterschaft und Kinder bekommen hatte. Also das ist auch was, glaube ich, den Diskurs sehr, sehr prägt, zumindest so in den Mainstream-Medien, immer so diese Vereinbarkeit von Kind und Beruf und wie lange gehe ich aus dem Beruf etc. Also das sind Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Und dass das aber eigentlich nur ein Bruchteil dieser ganzen Thematik ist, das habe ich erst im Nachhinein verstanden. Und es ist tatsächlich für mich auch nochmal wie so ein zweiter Radikalisierungsmoment so innerhalb meiner feministischen Reise.
Auf jeden Fall. Wir hatten das doch schon mal besprochen mit dem feministischen Kampftag, dass wir den früher immer so ein bisschen aggressiv fanden vom Titel, aber seitdem wir Mütter sind, sind wir so, Alter, jeder Tag ist feministisch.
Alter, ja wirklich, ja das ist wirklich so, also es ist auch wirklich spannend, wie so im Nachhinein Ansichten sich ändern und man Sachen einfach nochmal viel besser versteht. So, ne? Ich weiß auch noch, wie ich in Neukölln vor einer Kneipe stand und das erste Mal so ein Plakat gesehen habe, irgendwie auf zum feministischen Kampftag. Und ich war auch so, ja gut, also das heißt nicht ein bisschen übertrieben. Also ich meine, Kampf ist ja schon ein sehr aggressives Wort. So. Und heute bringe ich halt meiner Tochter bei. Das ist natürlich so ein bisschen halb ernst gemeint, aber irgendwie ist es schon noch schön. Wir machen manchmal aus Spaß, dass wir so gemeinsam die Faust in die Luft recken.
Mhm.
Und dann sagen wir immer zusammen, nieder mit dem Patriarchat. Und das finde ich immer sehr schön, ja, genau.
Ja, zählt das schon zu feministischer Mutterschaft, ist die Frage. Seine Tochter dressieren, so nieder mit dem Patriarchat. Nein, aber das sind ja tatsächlich eher die Fragen, die sich dann erstmal stellen. Ne? Was ist überhaupt feministische Mutterschaft? Also geht es jetzt wirklich nur um dieses Vereinbarkeitsding? Und je früher ich wieder anfange zu arbeiten, desto feministischer ist das? Fragezeichen. Oder worum geht es da eigentlich noch so? Ne?
Mhm.
Also vielleicht können wir ja erstmal anfangen, was du dir unter Muttersein, gutem Muttersein vorstellst.
Also ich merke vor allen Dingen, dass ich ganz viel Unbehagen auch habe bei dieser Wortkombination aus gut und Mutter, ne? Weil das ist ja ein Riesenfass. So aufgeladen, also historisch aufgeladen, emotional aufgeladen. Also für mich ist klar, die eine gute Mutter oder irgendwie das Regelwerk, was eine gute Mutter ist, das gibt es nicht. So, das kann man nur für sich selbst definieren Und ich glaube, eine gute Mutter ist man dann, wenn man so einen Weg für sich gefunden hat, dass die eigenen Bedürfnisse halbwegs erfüllt sind, dass die Bedürfnisse des Kindes erfüllt sind, dass man eine gute, stabile Beziehung zueinander hat. Das würde ich unter guter Elternschaft verstehen. Und ich kann für mich ganz persönlich sagen, dass ich festgestellt habe, für mich hat sich so ein kleines Lebensthema rauskristallisiert, und das ist transgenerationales Trauma zu überwinden, dass ich sehr viel reflektiere, wie sind vergangene Generationen mit Kindern umgegangen, was hat das für Spuren hinterlassen in den Seelen der Menschen und wie hängt das zusammen, wie Erwachsene jetzt wiederum mit Kindern umgehen. Wenn wir Eltern werden, gelangen wir unweigerlich wieder bei uns selbst an, bei unserem eigenen Anfang. Und dann können wir die Geschichte wiederholen oder verändern, schreibt die Autorin und Diplompädagogin Susanne Mirau in New Moms for Rebel Girls. Mit diesen Worten bringt Susanne Mirau auf den Punkt, was ich für eine der größten Herausforderungen der Elternschaft halte: den Kindern nicht den eigenen Schissel mitgeben. Das ist nämlich gar nicht so einfach, vor allem nicht, wenn Trauma im Spiel ist. Traumatisierten Eltern kann es schwer fallen, feinfühlig auf das eigene Kind zu reagieren und eine gute Bindung zu ihm aufzubauen. Beim Kind können dann auch wieder Bindungsverletzungen entstehen. Man spricht dann auch von transgenerationaler Weitergabe. Die meisten Menschen dürften bei dem Wort Trauma womöglich an so etwas wie einen Autounfall denken. Tatsächlich ist das aber nur eine Art von Trauma, das Schocktrauma nämlich. Daneben gibt es noch das Komplextrauma. Dazu zählen das Entwicklungstrauma und das Bindungstrauma. Diese können in der frühen Kindheit entstehen, wenn unsere noch jungen Nervensysteme dauerhaftem Stress ausgesetzt, also überfordert sind. Einen Säugling stundenlang schreien zu lassen zum Beispiel, ist eine solche Überforderung des Nervensystems. Und das war in der Nazizeit eine gängige Erziehungsmethode. Tippt doch mal Johanna Harer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, in eure Suchmaschine ein. Heute wissen wir, dass Bindung ein menschliches Grundbedürfnis ist, so wie Essen und Schlafen. Das geht maßgeblich auf die Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth zurück. Die Bindungstheorie ist jedoch auch ein Kind ihrer Zeit und deswegen stark auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind fokussiert. Hier gibt's also eine gewisse Gefahr, dass die Bindungstheorie missbraucht wird, etwa um alternative Familienformen schlecht zu reden oder um Druck auf Mütter auszuüben. Und nicht selten machen wir uns diesen Druck auch selbst. Schließlich will niemand dem eigenen Kind ein Trauma oder einen unsicheren Bindungsstil verpassen. Zum Glück passiert das ja so schnell nun auch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand erforscht hat, aber hier ist meine Arbeitshypothese. Die Reflexion eigener Prägungen, das Auflösen von Projektionen, das ist emotionale Arbeit, eine Form der Care-Arbeit, die wieder mehrheitlich von Frauen geleistet wird. Meiner Beobachtung nach stellen Frauen sich bereitwilliger selbst in Frage und suchen Fehler eher bei sich. Und in den Hetero-Beziehungen um mich herum, so zumindest mein Eindruck, sind es tendenziell eher die Frauen, die sich das Wissen rund um Bindung, Traumata und bedürfnisorientierte Kinderbegleitung draufschaffen und versuchen, ihre Männer ins Boot zu holen. Sie also zu bilden, wie schon beim Feminismus. Und apropos Feminismus, die Themen Trauma und Prägung lassen sich auch durch eine feministische Brille betrachten. Susanne Mirau leitet die titelgebenden New Moms in ihrem Buch an, die heranwachsenden Rebel Girls in Patriarchatsresilienz zu schulen, ihnen also salopp ausgedrückt Abwehrkräfte statt Body Issues mitzugeben, damit sie, wenn es gut geht, eben keine patriarchale Belastungsstörung entwickeln. Dieser Begriff stammt von der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Beatrice Frasel, die in Anlehnung an die posttraumatische Belastungsstörung unter diesem Titel ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, was das Patriarchat mit unserer Psyche macht. Aber ich denke mir so, wenn ich halt irgendwie am Ende ein erwachsenes Kind habe, dass sich gerne auch zurückerinnert an die Kindheit oder dass sie einfach eine gute Beziehung zu mir hat, dann denke ich, habe ich schon einiges richtig gemacht.
Absolut.
Ja.
Ja, und dieses Hinterfragen und Reflektieren geht für mich ja auch schon in Richtung feministische Mutterschaft. Also für mich ist das so eine Grundübung von Feminismen, immer wieder alles zu hinterfragen, immer wieder alles zu reflektieren. Sehr anstrengend, aber das ist irgendwie das, was man am ehesten, finde ich, im Alltag noch so mit einbringen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt allen Müttern vor allem, die uns jetzt so zuhören, schon reicht, dass sie sich dann den Feminismus-Button anklippen wollen mit, okay, ja, ich hinterfrage ja die ganze Zeit alles und übernehme nicht einfach unreflektiert, was mir zum Beispiel in meiner Herkunftsfamilie vorgelebt wurde. Abgesehen davon gibt es vielleicht noch so feministische Ideale, die man sich selber, bevor man Mutter geworden ist, ja mal so überlegt hatte und die jetzt in der Mutterschaft vielleicht nicht mehr ganz so passen. Und da ist dann halt so ein bisschen die Frage, ist das jetzt ja ein Versagen im eigenen Feminismus oder braucht es da einfach eine Anpassung? Wie geht man irgendwie damit um? Ne? Also ich glaube, sich da hier und da erstmal einzugestehen, okay, es läuft jetzt vielleicht doch nicht ganz so emanzipiert und freiheitlich, wie man sich das vorgenommen hat, ist auf jeden Fall erstmal hart. Aber ich denke, das haben halt ganz viele Mütter gemeinsam, weil es ja einfach strukturelle Gründe ganz oft hat. Ne?
Mhm.
Und sich dann irgendwie den Feminismus abzusprechen in seiner Mutterschaft, kann ja dann irgendwie auch nicht die Lösung sein. Aber gut, wir haben jetzt hier die Zeit und den Raum, einfach mal so ein bisschen zu sammeln, was wir uns so vorgenommen hatten, welche Ideale wir so vor uns getragen hatten und was hier und da vielleicht einfach nicht funktioniert oder tatsächlich funktioniert oder überraschenderweise, empowernderweise auch dazugekommen ist, könnte ja auch sein.
Ja, ja. Hast du denn da ein Thema in deiner Mutterschaft aktuell, wo du sagst, da ist das ganz schön schwierig, feministisch Mutter zu sein? Oder hast du ein Beispiel, wo deine feministischen Ideale gerade sehr herausgefordert werden?
Vor allem seit der Geburt und bis jetzt habe ich mich sehr herausgefordert gefühlt von dem Stillthema.
Mhm.
Das habe ich sehr unterschätzt. Ich hatte mir während der Schwangerschaft das Buch »Das Baby ist nicht das Problem« zu Gemüte geführt und ich glaube, das war auch eine ganz gute Vorbereitung, weil die Autorin dort beschreibt, dass ihr Baby ihm sehr schnell ein sogenanntes Flaschenbaby geworden ist. Das Stillen hat für sie einfach nicht funktioniert. Das war sehr schmerzhaft. Sie hat irgendwann festgestellt, ihr Baby hat gehungert, mehr oder weniger die ersten Tage und deswegen so viel geschrien. Es war kein Schreibaby, also in Anführungsstrichen, sondern genau, es hat halt einfach nicht funktioniert. Sie hat dann die Flasche gegeben. Und wenn ich da jetzt weiter reingehe in dieses Thema, habe ich fast das Gefühl, ich muss eine Triggerwarnung aussprechen, weil dieses Stillthema so, so emotional aufgeladen ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also es geht schon längst nicht mehr einfach nur um eine Ernährungsform, sondern es ist sehr ideologisch aufgeladen und berührt ganz schnell Versagensängste von allen Schwangeren, die sich vorstellen können, zu stillen. Und deswegen war es für mich als Vorbereitung ganz gut, in dieses Buch reingelesen zu haben, weil ich mir dachte, okay, es gibt ja durchaus auch Vorteile, wenn das mit dem Stillen nicht funktioniert und wir die Flasche benutzen, weil dann kann man sich eben wirklich auch 50-50 reinteilen in das Ernähren. Man kann sich in die Nächte teilen. Es kann auch mal die Oma übernachten und eine Nacht machen. Das klingt jetzt wirklich aus meiner Warte, die eben ja seit 7 Monaten nicht durchgeschlafen hat, also wirklich die Musik in meinen Ohren. Also da dachte ich wirklich fast so, okay, also vielleicht wünsche ich mir jetzt sogar fast, dass es nicht klappt, weil ich konnte mir nicht vorstellen, in dem Thema gegen den Strom zu schwimmen. Also man kriegt das als Schwangere sehr schnell mit, dass es einfach doch so einen gewissen Plan gibt oder so gewisse Regeln, denen man zu folgen hat und hier und da das anders zu machen, Ausnahmen zu machen, das kann sehr anstrengend sein. Und in Bezug auf dieses Stillthema dachte ich dann so, okay, nee, also das packe ich dann nicht auch noch. Da von vornherein zu entscheiden, nee, will ich nicht machen, weil ich möchte sicher gehen, dass wir uns gleichberechtigt um das Baby kümmern können. Nun war es so, dass es bei mir gut funktioniert hat mit dem Stillen. Es gibt diese erste Woche, wo es einfach mega weh tut, wo es gar nicht cool ist und wo sich das auch sehr zwischen mich und das Baby gedrängt hat. Also, dass ich sie natürlich total toll fand und total verliebt war und so weiter, aber sie mir einfach wehgetan hat und sich dann da auch natürlich auch so ein gewisser Groll dann irgendwie entwickelt, ne? Und das ist natürlich total schrecklich, dann da zu sitzen und eigentlich so mega im Oxytocin-High zu sein und zwischendurch aber immer wieder zu merken, Alter, das ist echt nicht cool und irgendwie beim Stillen losheulen zu müssen. Ich glaube, das ist auch durchschnittlich so, dass es wirklich oft einfach diese erste Woche ist, wo das so scheiße ist und
auch mal die ersten 4 Wochen.
Ja, wirklich? War es bei dir so?
Also,
okay,
ja.
Gut, dann will ich keine falsche Information streuen. Also es kann wirklich ein Kampf sein, da dran zu bleiben. Es verlangt viel Disziplin von einem ab in einer Situation, wo man sowieso schon total verletzlich ist. Genau. Puh, okay, ich muss mich erstmal wieder sammeln.
Ja. Ja, das ist krass. Und auf jeden Fall ist das in meiner Top 10 der Dinge, die man vorher nicht wusste, wie krass die sind.
Ja.
Und da wird nicht genügend drüber gesprochen. Und ich meine, es haben ja auch schon viele feministische AutorInnen darüber geschrieben. Aber trotzdem passt es auch an der Stelle jetzt nochmal dieses Bild von Müttern in der Werbung, wie sie irgendwie selig lächelnd ihre Kinder stillen. Und das ist halt einfach, also was für eine krasse Arbeit dahinter steckt, wie emotional herausfordernd das ist und auch wie körperlich schmerzhaft das sein kann, an diesen Punkt zu kommen.
Ja, genau. Ist es auf jeden Fall nicht zu verachten. Ich weiß, dass es auch trotz Stillen zumindest im Haushalt und in der Fürsorge fürs Kind, dass da trotzdem auch eine 50-50-Aufteilung möglich gemacht werden kann. Insofern, dass, also wir haben es dann so gemacht, dass mein Partner immer fürs Windeln wechseln verantwortlich ist und ich halt für das Stillen. Und der macht auch viel im Haushalt und so weiter. Das ist gar nicht das Problem. Was wir aber sehr schlecht 50-50 aufteilen können, ist einfach so ein Freiheitsgefühl. Also ich bin halt dadurch, dass es zwischendurch auch Monate gab, wo mein Baby die Flasche verweigert hat, an einer sehr, sehr kurzen Leine und musste akzeptieren, dass ich einfach sehr viel zu Hause sein muss, mich von meinem Baby nicht besonders weit entfernen kann, weil es halt spätestens nach 3 Stunden wieder trinken möchte und weil die Brust auch nicht nur Ernährung bedeutet, sondern eben auch Beruhigung. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt und mir hat zwischendurch sehr geholfen, da mal ein bisschen Emotionalität rauszunehmen, indem ich das Handbuch für feministische Elternschaft in die Hand genommen habe und sie haben das für mich da nochmal sehr schön formuliert. Ich will es einfach mal kurz vorlesen. Also das eigene Kind an der eigenen Brust zu nähren, positioniert die Mutter in einer nutritiven Totalverantwortlichkeit. Also alleine dieser Begriff Totalverantwortlichkeit trifft es für mich da schon, also ich habe mich da schon wirklich sehr in diese Rolle reingepresst gefühlt. Es verlangt ihr ab, sich permanent in der Nähe des Säuglings verfügbar zu halten und den Wunsch nach einem eigenen Leben in Anführungsstrichen zurückzustellen. Ja. Wenn ich über meine Entscheidung fürs Stillen nachdenke, kann ich das auf 4 Ebenen auffächern. Wie ist es erstens für mich, zweitens für das Baby, drittens für die Partnerinnenschaft und viertens für die Gesellschaft? Für mein Baby ist Stillen scheinbar gut und schön. Die Gesellschaft, hier vertreten durch Hebammen, Kinderärztinnen und Instamütter, ist sowieso fürs Stillen. 2 Punkte fürs Stillen. Mir und meinem Partner verwehrt Stillen die Möglichkeit, das Baby gleichberechtigt zu ernähren und zu beruhigen. 2:1 fürs Stillen. Und ich? Ich finde es blöd, so unersetzbar zu sein und dann finde ich es manchmal auch toll. 1:5 zu 2:5 fürs Stillen? Meine Güte. Mein Problem ist, dass diese Entscheidung eben nicht nur bei mir liegt. Es ist auch hier nicht my body, my choice. Denn überall heißt es, Stillen ist das Beste für ihr Kind. Natürlich könnte ich das als reine Information verstehen. Wenn so ein Satz aber zum Mantra wird, kann er unter Druck setzen und mich in meiner Entscheidungsfreiheit eingrenzen. Deswegen möchte ich diesen Satz mit etwas Hintergrundinformationen unterfüttern. Also, Brustmilch ist eine keimfreie, auf die jeweilige Entwicklungsstufe des Kindes angepasste, wohltemperierte und mehr oder weniger kostenfreie Nahrung, die die stillende Person immer dabei hat. Praktisch. Wird ein Kind 4 bis 6 Monate voll gestillt, sinkt die Zahl der Infekte um 40-70%. Echt gut. Doch vor allem beim Allergieschutz, verringerten Diabetes Typ 2 Risiko und den Auswirkungen des Stillens auf die Intelligenz des Kindes sind sich WissenschaftlerInnen uneins. Und trotzdem werden diese Vorteile immer und immer wieder betont, ohne anzugeben, dass sie umstritten sind. Auch auf Milchpulververpackungen heißt es, Stillen ist das Beste für ihr Kind. Tatsächlich sind HerstellerInnen laut Diätverordnung gesetzlich dazu verpflichtet, die Überlegenheit des Stillens zu betonen. Und das hat auch nachvollziehbare Gründe. Mit Milchpulver haben Konzerne wie Nestle schon Gewinne eingefahren, die ohne eine gewisse Manipulation von Eltern gar nicht möglich gewesen wäre. Dieser mantraartige Satz vom Stillen als Super-Duper-Nahrung soll also verhindern, dass Babys Flaschenmilch bekommen, obwohl sie gestillt werden könnten. Das passierte in Deutschland vor allem in der Nachkriegszeit. Denn öffentliche Gesundheitsinstitutionen propagierten die nun viel optimaler angepasste Kunstmilch. Das Durchschlafen des Babys wurde versprochen und das Flaschegeben hatte so einen schicken Touch von Fortschritt und Modernität. Auf die Spitze trieb es allerdings Nestle mit der glorreichen Idee, als Krankenschwestern verkleidete Angestellte durch afrikanische Länder zu schicken und das Milchpulver als Babyrettung zu vermarkten, obwohl es tragischerweise oft zum Gegenteil führte. Die Norm zu stillen findet sich historisch vor allem in der NS-Zeit wieder. Um die Säuglingssterblichkeit einzudämmen, hieß es Nein zu Mehlbrei und Zuckerwasser und Ja zum Stillen. Dadurch konnten hohe Stillraten verzeichnet werden und das Sterben von Babys war kein unabwendbares Schicksal mehr. Meine Entscheidung zu stillen passierte also nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Gesellschaft, die es irgendwo auch in Ordnung zu finden scheint, wenn stillende Personen erstens in ihren Freiheiten eingeschränkt werden und sich zweitens gerne mal unter mentalen Druck setzen, um jeden Preis zu stillen, denn das hundertprozentige Wohl des Kindes ist schließlich das A und O. Würden wir das Gleiche von Männern verlangen? Ich denke nicht.
Außerdem verkennt die Norm zu stillen vielfältige Realitäten von Müttern. Da ist noch so ein Mantra, das in Broschüren, Krabbelgruppen, Geburtsvorbereitungskursen und auf Wöchnerinnenstationen herumgeistert. Jede Frau kann stillen. Das ist auch wieder so ein Satz, der ganz schön Druck auslösen kann. Und so pauschal stimmt der natürlich auch gar nicht. In einem Artikel von National Geographic lese ich, dass Schätzungen zufolge weltweit etwa 5-10% der Frauen aus physiologischen Gründen nicht stillen können. Aber der Anteil derer, die angeben, zu wenig oder zu wenig nahrhafte Milch zu haben, sei sehr viel höher. Über die genauen Ursachen sei wenig bekannt. Die Forschung wisse mehr über Kuhmilch als über menschliche Brustmilch, steht da noch. Okay, in dem Artikel steht natürlich das Wort Muttermilch. Jedenfalls wundert mich diese Leerstelle in der Forschung gar nicht, wo doch Geld im Kapitalismus vor allem da reingesteckt wird, wo es hübsch vervielfacht wieder herauskommt. Jedes Jahr werden weltweit 55 Milliarden Euro Umsatz mit Brustmilchersatzprodukten gemacht. Stillen hingegen bringt der Wirtschaft kurzfristig nicht so viel. Aber der Satz, jede Frau kann stillen, kann auch Mut machen und das soll er ja auch. Wenn es mehr Wissen darüber gäbe, dass Mutter und Kind das Stillen gemeinsam üben müssen und dass dieser Prozess auch mehrere Wochen dauern kann, ich glaube, dann würden weniger Mütter, die stillen wollen, aber glauben, es nicht zu können, vor lauter Verzweiflung aufgeben. Und insgesamt wäre der Realitätsschock einfach viel kleiner. Ich persönlich habe Druck aus der anderen Richtung erfahren, also hin zur Flasche, und hätte um ein Haar die letztendlich tolle Stillbeziehung zu meiner Tochter verpasst, wäre da nicht die Hebamme gewesen. Stillen, ja oder nein, das muss jede Frau für sich entscheiden, heißt es. Das unterschreibe ich natürlich, aber da ist auch etwas, was mich stört. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir Mütter mit diesem Satz allein lassen. Dass wir so tun, als wäre diese Entscheidung frei, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht ist. Klar kannst du stillen, aber geh doch dafür bitte aufs Klo. Klar kannst du stillen, aber doch nicht so lang, voll die ungesunde, enge Bindung. Klar kannst du stillen, aber bis zur Kita bitte abstillen, weil wie stellen sie sich das denn vor? Und wie ist das denn eigentlich vor dem Familiengericht, wenn unter dem Deckmantel vermeintlicher Gleichberechtigung institutionelle Gewalt gegen Frauen verübt wird und RichterInnen Druck machen, abzustillen? Die Väterrechtslobby ist sehr geschickt darin, frauenfeindliche Narrative zu verbreiten, dass hinterhältige Mütter das Stillen nur instrumentalisieren würden, um Vätern die Kinder vorzuenthalten, ist eines davon.
Ich habe das wirklich unterschätzt. Ich dachte vorher auch so, ja komm, für so eine gewisse Zeitspanne, ey, du hast da ein süßes Baby, meine Güte, das wird man schon mal hinkriegen. Aber wenn man dann in diesem Zeitfenster ist und einfach auch nicht weiß, wie lange das jetzt noch anhält, dann kann das wirklich einfach sehr bedrückend sein.
Ja, es ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, auch wie viele unterschiedliche Bilder und Erwartungen und alles Mögliche, was alles so rumgeistert und wie schlecht man sich einfach darauf vorbereiten kann. Also ich hatte auch so ein Baby, das einfach irgendwann entschieden hat, das möchte einfach partout nicht aus der Flasche trinken. Und ich habe bei mir zum Beispiel in der Zeit, in der Stillzeit damals, habe ich auch festgestellt, dass es auch ganz komisch sich anfühlen kann, wenn man dann vermeintlich sich doch wieder so ein bisschen hingezogen fühlt in so eine traditionellere Mutterrolle. Und wenn man auf einmal merkt, ich will noch gar nicht jetzt so schnell wieder zurück ins Berufsleben, ne? Und dann, okay, verrate ich jetzt hier meine feministischen Ideale, wenn ich das auch gerade irgendwo sehr genieße, zu Hause zu bleiben, ne? Also es sind so überall, aus allen Richtungen gibt es so kleine Fallen und Stellen, wo man sich schlecht fühlen kann, entweder sich selbst gegenüber, dem Kind gegenüber oder der feministischen Bewegung gegenüber. Also das ist schon crazy.
Ja, vor allem, wenn man das Ganze nicht als Prozess sieht. Mhm. Ne? Also mir hat da dieser Begriff der Muttertät sehr geholfen, der im Grunde sagt, also der lehnt sich so ein bisschen an die Pubertät an, was ja auch ein langgezogener Prozess ist von, lass es 4, 5 Jahre sein, in der man einfach erstmal in diese Rolle des jungen Erwachsenen bei Muttertät dann eben in die Mutterrolle reinwächst. Und da geht es wirklich darum, sich Zeit zu lassen. Die Vorzeichen ändern sich ständig. Man muss sich ständig wieder anpassen. Man gewöhnt sich ja auch an gewisse Phasen und hat aber selber nicht mehr unter Kontrolle, wann die nächste Phase losgeht, ne? Also das Baby gibt ganz viel vor, wann es dir zum Beispiel Pausen vergönnt oder wann nicht. Der Arbeitsmarkt gibt dir viel vor, wann sind PartnerInnen da, wann nicht. Und das geht alles super schnell. Und sich da wohlgesonnen zu bleiben und sich diese Zeit auch zu geben und dieses Hin und Her, dass man jetzt eben nicht sofort in dieser Mutterrolle angekommen ist und irgendwie sofort weiß, wie alles geht. Das muss man sich erstmal gönnen. Ja. Ne?
Und es ist ja letztendlich auch nur eine Rolle von mehreren, ne? Also man ist ja nicht nur Mutter, aber es konzentriert sich so vieles drauf am Anfang, ja?
Ja, genau, weil ich auch unterschätzt habe, wie anstrengend es ist, diese anderen Rollen im Leben wieder zum Leben zu erwecken.
Ja.
Also ich habe sehr früh nach dem Wochenbett schon angefangen abzupumpen und mir so einen Freiheitsvorrat, habe ich den dann immer genannt, angelegt. Also da waren dann schon jede Menge Muttermilchtüten im Eisfach und ich war die ganze Zeit so, wow, mein Güte, was ich dann alles machen kann. Also es gab eben auch eine Zeit, wo mein Baby die Flasche genommen hat, wo ich dann noch sehr optimistisch gestimmt war und dachte, also habe mir das einfach immer so toll vorgestellt. Oh, und dann kann ich unterwegs sein und das und dieser Vorrat wuchs und irgendwie bin ich gar nicht so wirklich dann tatsächlich auch mal losgegangen, so, ne? Also hier und da gab es dann natürlich schon so Versuche, aber ich erinnere mich da vor allem an einen Tag, wo ich mal für eine Stunde nur Fahrradfahren auf dem Tempelhofer Feld war und irgendwie gewartet habe, dass dieses Freiheitsgefühl sich einstellt und dass ich einfach nur, ich, Laura, jetzt auf diesem Fahrrad übers Feld fliege. Und es hat sich einfach total unnatürlich angefühlt. Es war irgendwie so, oh, warum bin ich jetzt hier? Wer bin ich überhaupt? Oh, ich gehöre doch eigentlich zum Baby und jetzt ohne sie hier. Und also ich habe mich einfach nicht vollständig gefühlt. Und das hat mich schon sehr verwundert.
Das war irritierend, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Muttertät oder auch Matreszenz beschreibt die hormonellen, emotionalen und körperlichen Veränderungen ab der Schwangerschaft bis Jahre nach der Geburt, das Mutterwerden. Denn wie die Pubertät ist das Mutterwerden oft kein Spaziergang, auch wenn das immer wieder suggeriert wird. Die Vorstellung, dass das Muttersein ad hoc glücklich macht und Mütter automatisch wissen, was mit so einem kleinen Baby zu tun ist, hält sich hartnäckig. Dabei müssen Gebärende auf so viel Neues klarkommen. Ein veränderter Körper mit einem anderen Körpergefühl, ob positiv oder negativ. Eine neue Identität, denn eine Mutter kann nie wieder nicht Mutter sein. Und das wirkt sich auf die Persönlichkeit, aber auch auf den Status in der Gesellschaft aus. Freundinnenschaften und Familienbeziehungen können neu bewertet werden. Zu manchen Menschen versiegt der Kontakt, neue Leute kommen hinzu.
Auch der eigene Beruf, sogar die eigenen Ideale können auf den Prüfstand kommen. Denn passt das alles noch zu dem Leben, wie es jetzt ist? Diese hohen Erwartungen an Mütter rühren vermutlich vom Mythos Mutterinstinkt. Während wir Vätern zugestehen, dass sie alles rund um Säuglingspflege erst lernen müssen, haben Mütter es angeblich in, ja, worin eigentlich? Neurobiologische Studien jedenfalls legen nahe, dass Frauen per se nicht geeigneter sind, sondern, wie alle Menschen, erst durch Erfahrung lernen, mit ihrem Nachwuchs umzugehen. Dieses Learning by Doing hat dann Einfluss auf die Hormone. Bei Personen, die sich intensiv kümmern, sinkt der Testosteronspiegel und gleichzeitig wird mehr vom Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Wenn Frauen schneller verstehen, was das Baby gerade braucht, dann beruht das also auf der intensiven Lernzeit, die sie mit dem Baby verbracht haben und die ihnen einen Kompetenzvorsprung gegeben hat. Grundsätzlich könnten sich also alle Menschen diese Zeit nehmen, um sich diese Kompetenzen anzueignen. Dem Mutterwerden, also der Muttertät, wird im Gegenteil zur Pubertät das Verständnis für eine Zeit, in der mal eben alles aus den Fugen geraten kann, bisher nicht zugestanden. Es braucht diese Geduld aber, sowohl von außen als auch von innen. Zudem schließt Muttertät diese Lücke zwischen den Extremen, also Regretting Motherhood auf der einen Seite und Mutterschaft als einzige Erfüllung auf der anderen. So lässt Muttertät ein sowohl als auch von allen möglichen Gefühlen zu, auch den widersprüchlichen. Ich meine, ich habe jetzt gelernt, dass es einfach eine Gewöhnungssache ist, ne? Also gerade im Wochenbett, man geht einfach so krass in dieses Projekt Baby rein. Wenn du dann erstmal da wieder auftauchst, musst dann einfach erstmal seine Einzelteile wiederfinden und zusammenfügen. Das braucht einfach Zeit. Es ist aber durchaus möglich, diese anderen Rollen auch wieder zu finden. Aber es ist wirklich schwieriger, als ich dachte. Also ich dachte wirklich so, ich kann es dann gar nicht erwarten, meine Freiheiten wieder zu nutzen und genau für mich unterwegs zu sein und so diese Erfahrungen zu sammeln. Und jetzt merke ich, auch das ist Arbeit. Ja.
Und was so in mir nochmal hochgekommen ist als eine sehr schöne Erinnerung, weil auch das wollen wir ja nicht unterschlagen, dass es auch in feministischer Hinsicht Elternschaft, Mutterschaft auch viel Schönes mit sich bringt. Für mich war die Schwangerschaft und die Geburt und das Muttersein, das hatte ich vorhin gesagt, schon nochmal so ein radikalisierender Moment, aber auch ein sehr befriedender Moment. Und ich sage jetzt mal, was ich damit meine, weil ja, wie so viele Frauen und Mädchen ja unserer Generation aufgewachsen bin, fast wie in so einem Krieg gegen meinen Körper, also dank Bravo Girl und Mädchen und Cosmopolitan und hast du nicht gesehen? Und plötzlich war ich schwanger und plötzlich hat sich alles so verschoben. Also es war auf einmal gar nicht mehr wichtig oder nicht mehr so wichtig, wie ich aussehe. Und ich habe auf einmal so einen krassen Stolz und so eine krasse Dankbarkeit gefühlt, dafür einen Körper zu haben, der halt ein Kind in sich heranwachsen lassen kann und ein Kind gebären kann. Mhm. Und das hat also wirklich nachhaltig etwas in Relation gesetzt und das hält bis heute an. Also ich bin bis heute jetzt auch nicht frei davon, mich auch mal irgendwie hässlich zu finden oder irgendwie mich dabei zu ertappen, wie ich wieder irgendeiner Schönheitsnorm hinterherrenne. Aber ich habe tatsächlich so eine Grundzufriedenheit mit meinem eigenen Körper irgendwie dadurch entwickelt, dass ich mir gemerkt habe, wie freaking awesome ist das denn bitte, dass ich irgendwie, dass hier so ein Mensch in mir wächst oder dass ich diesen Menschen mit meinem Körper ernähren kann, so, ne? Also das war auch irgendwie sehr schön.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich auch einer der großen Pluspunkte, dass ich auch so aus diesem sehr Verkopften rauskommen musste, weil es jetzt nun mal um den Körper geht und auch nach der Geburt, also abgesehen davon, dass Geburt ja auch mit das krasseste körperliche Erlebnis ist, was man sich so vorstellen kann, bleibt es ja auch körperlich, ne? Um eine Bindung mit einem Säugling aufzubauen, geht es ja darum, sehr viel Körperkontakt zu haben und ein Säugling fordert das auch sehr ein. Also diese Bilder von, man legt das Baby einfach ab in ein kleines Kinderbettchen und dann schläft es oder in einen Kinderwagen und dann kann man es schön durch die Gegend schieben, hat zumindest bei meinem Baby und ich kenne auch viele andere nicht funktioniert. Das hat eingefordert, die ersten 3 Monate weiter rumgetragen zu werden. Also im Grunde war ich einfach ein weiteres Trimester schwanger, wenn man so möchte. Und da war es dann auch nochmal sehr vorteilhaft, dass wir noch unsere Mitbewohnerin dabei hatten, weil nachdem wir uns dann den ganzen Tag mit Tragen abgewechselt haben, konnte sie dann abends auch nochmal eine Stunde übernehmen und wir haben uns dann so auf dem Bett wieder gefunden und durften uns dann auch mal umarmen und waren dann fast so du bist so groß.
Ja.
Weil man einfach so gewohnt war, die ganze Zeit mit diesem Würmchen unterwegs zu sein. Also es kann auf jeden Fall natürlich auch sehr fordernd sein.
Ja.
Ich habe neulich erst vom Overtouched-Syndrom gelesen. Ich will mich da jetzt auf keinen Fall pathologisieren, aber in so eine Richtung geht das dann natürlich schon manchmal, ne? Dass man so denkt, Alter, ich will jetzt einfach meinen Körper mal wieder für mich haben. Dieses, ja, symbiotische, okay, in der Schwangerschaft hat man sich darauf eingestellt, aber dass das dann immer noch so weitergeht, huiuiuiui, dass auch so beim Schlafen, wenn sie da nicht irgendwie begrenzt ist von so einem Nestchen oder so, dann finde ich mich halt regelmäßig an der Bettkante wieder und denke mir einfach nur so, hey komm, was denn noch, lass mich doch, also wenigstens, wenn du gerade nicht trinken willst, lass mich doch bitte einfach gemütlich hier schlafen. Ja, und das schlägt dann auch öfter mal das schlechte Gewissen zu, weil ich dann, ja, irgendwie denke ich dann anscheinend kurz so, oh Gott, aber ich darf sie ja nicht von mir weisen oder ne, die kleinen Kinderseelen, sie sind so zart, wenn ich sie jetzt wegschiebe, wer weiß, was das nach sich trägt oder so. Da gilt es dann, zumindest versuche ich das dann immer wieder, mich da zurückzugreifen mir immer wieder zu sagen, ja okay, meine Bedürfnisse sind aber
sind auch wichtig.
Auch sehr wichtig. Ja. Mir muss es gut gehen, damit ich mich gut um sie kümmern kann. Ja, das ist aber eine Übung, die man eigentlich ja jeden Tag, jede Nacht so weitermachen kann, muss.
Und das Gefühl darf ja auch auf jeden Fall erstmal da sein. Ne? Und da kickt das Patriarchat ja aber schon so oft rein, dass man sich schon das Gefühl alleine nicht zugesteht und sich für das Gefühl alleine schon zerfleischt. Ne? Und da steckt dieses aufopferungsvolle Mutter-Narrativ, glaube ich, drin. Ne?
Ja, aber es ist halt das perfekte Zeichen. Mhm. Also eigentlich muss man sich jedes Mal freuen, wenn sich das schlechte Gewissen meldet. Mhm. Weil dann weiß man immer, das ist das, wo ich andocken kann. Hier möchte ich es anders machen.
Ja.
Also vielleicht schaffe ich das dann auch irgendwann, mich da eher drüber zu freuen, als immer erstmal diese ewige Gedankenschleife zu gehen von wegen, warum ist das jetzt?
Hey, aber das finde ich total super. Das nehme ich mir direkt erstmal mit. Das habe ich darauf, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, dass man diese Momente auch kurz mal willkommen heißen kann. Und was möchte mir das jetzt sagen? Das ist
Let's deconstruct, möchte das sagen.
Ja, genau. Geil, genau. Und das hört ja auch nicht auf. Also ich habe das. Also meine Tochter.
Hier geht's weiter im zweiten Teil der Folge. Jetzt fasse ich kurz zusammen. Patriarchalen Bullshit zu entlarven und zu dekonstruieren, das ist eine lebenslange tägliche Turnübung. Regelmäßig praktiziert, hält sie uns schön geschmeidig und widerstandsfähig. Jedes Mal, wenn sich das schlechte Gewissen meldet und wir uns wahlweise für eine miese Mutter oder eine miese Feministin halten, ist das die Erinnerung an unser Workout. Habe ich hier gerade wirklich meine eigenen Werte verletzt oder ist es das Patriarchat, das aus mir spricht? Zum Beispiel in Form des vermeintlichen Mutterinstinkts, den es so überhaupt nicht gibt. Wie bei jedem Training darf auch hier eine jede ihre eigenen Routinen finden. Also lasst uns einander anfeuern und nicht verurteilen.
Die Schauspielerin Emma Watson hat mal gesagt, beim Feminismus gehe es darum, Frauen eine Wahl zu geben. Feminismus sei kein Stock, mit dem man andere Frauen schlagen kann. Da gehe ich mit einer kleinen Ergänzung. Mehr Wahl ist nicht gleichbedeutend mit mehr Freiheit. Das hat diese Folge deutlich gezeigt. Auch wenn wir schon viel erreicht haben, den Rahmen, innerhalb dessen wir unsere Entscheidung treffen können, steckt immer noch das Patriarchat ab. Also seid gut zu euch selbst und sucht euch die Kämpfe aus, die ihr aktuell austragen könnt und wollt. Das Gute, die mühsam antrainierte Patriarchatsresilienz, können wir an unsere Kinder weitergeben und so ungesunde Kreisläufe durchbrechen. Aber manches können wir einfach nicht alleine lösen. Dazu hört ihr im zweiten Teil mehr. Warum fühlt sich Mutterschaft eigentlich so verdammt privat an? Wo ist dieses Dorf, von dem immer alle reden? Das Dorf, das es braucht, um ein Kind großzuziehen? Wo bleiben Care-Geld und Kinderrente? Und warum zum Kuckuck zahlen Alleinerziehende eigentlich so viele Steuern? Darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Am 16. Mai erscheint die zweite Folge zum Thema feministische Mutterschaft. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinhört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann leitet sie doch gern weiter. Feedback ist wie immer auch gern gesehen, zum Beispiel per Mail an post@lila-podcast.de oder über unseren Instagram-Account. Folgt uns dort gern, sofern ihr das nicht eh schon tut.
Jeden zweiten Donnerstag, also immer zwischen zwei neuen Podcast-Episoden, erscheint außerdem unser Lila Newsletter, in dem ich mir Gedanken mache, Bücher oder Serien empfehle oder euch über Politisches update. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ein großes Danke geht raus an Paula, Lina, André und Martina, unsere neuesten UnterstützerInnen. Wenn auch du unsere Arbeit finanziell entlohnen möchtest, dann schau mal vorbei auf lila-podcast.de/unterstützen. Dort findest du verschiedene Möglichkeiten. Danke auch an Laura Vorsatz vom Podcast Feminismus mit Vorsatz fürs Bandenbilden. Hört auch dort unbedingt mal rein. Ich selbst tue das regelmäßig und liebe es, Laura beim Entfalten ihrer Gedanken und beim Finden einer Haltung zu lauschen. Also bis dahin, macht's gut!
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in die neue Staffel von Seelenfänger. In Toxic Tantra erzählen Aussteigerinnen, wie sie erst harmloses Tantra-Yoga gemacht haben und dann immer tiefer reingezogen wurden in die Lehren ihrer Yogaschule. Eine Welt voller spiritueller Tests und Geheimnisse, Engel und Dämonen, Heilkräuter und Tantra-Rituale. Alles gipfelt in Sex mit ihrem Guru. Aber der wird seit Jahren gesucht, von Interpol, wegen Menschenhandels. Alle 8 Folgen von Seelenfänger Toxic Tantra findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.